vielleicht ist es nicht der Weltfrieden, aber überhaupt irgendwas zu tun, ne? Und man muss ja sagen, die KPIs des Lebens shiften ja auch ein bisschen, wenn man Kinder bekommt. Ne, dann denkt man sich ja auch irgendwie, wie ist es eigentlich, wie geht es eigentlich weiter? Und was können wir eigentlich tun, um vielleicht ein bisschen nicht in Richtung Weltfrieden, aber vielleicht erstmal in die nachhaltige Weltherrschaft zu investieren? Und wenn wir das nicht schaffen, aus verschiedensten Gründen, dann nehmen wir uns doch zunächst das, was wir tun können. Ja? Und fangen wir mal so an, dass wir sagen, wer letzte Zeit mal hinter einem SUV an der Ampel gestanden hat, irgendwie mit dem Fahrrad und da kam Diesel raus, eine riesige Wolke, der hat sich schon gedacht, wie kann das erlaubt sein? Ne? Das ist doch, selbst mit Schummelsoftware, ist das doch nicht euer Ernst, dass das heutzutage noch funktioniert. Jetzt hast du natürlich die anderen Seite, die brauchen, ja, okay, ich muss irgendwie zur Arbeit kommen, ich brauche ja ein Auto, alles fein. Aber diejenigen Leute, die heutzutage die Chance haben, was zu bewegen, die können ja auch irgendwie, zumindest finden sie einen Ansatzpunkt, was zu tun. Wir werden, und ich glaube, oder sagen wir mal, über die Jahre bin ich immer mehr davon überzeugt gewesen, dass ein großer Faktor, um viele Probleme, die wir auf der Welt haben, zu lösen, ist, dass wir für alle Menschen nachhaltige, saubere und möglichst kostenlose, unbegrenzte Energie zur Verfügung stellen können. Da sind wir auch noch weit von entfernt. Wir fliegen nicht mal eben kurz zum Mars und zurück. Das ist alles vielleicht nur ein bisschen, Elon Musk mag da weiter sein, aber für uns ist es noch Utopie. Aber man kann ja schon mal anfangen, was zu tun. Und Greenflash hat schon angefangen, ist mittendrin, versucht zumindest die CO2-neutrale Industrie so weit wie möglich schon jetzt umzusetzen mit den Mitteln, die es gibt.
Das ist Dr. Johannes auf dem Kampe, General Counsel von Greenflash und VC-Experte. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das magische und das schon faszinierende, nicht zu verstehende des Lebens zu machen. Begrüßt mich hier Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute spreche ich mit einem Menschen über ein Thema, das ich persönlich, ich muss gerade mal überlegen, wenn ich so drüber spreche, finde ich das eigentlich spannend? Ja, doch, irgendwie finde ich das total spannend, aber warum ich das so spannend finde, weil ich mich sehr darüber freue, dass ein Mensch, dem ich eine sehr hohe Expertise in diesem oder auf diesem Thema zuspreche, mit mir in dieses Thema einsteigt und mir erlaubt, vielleicht einen ganz anderen Blick auf dieses Thema zu haben. Und jetzt rede ich hier so ein bisschen kryptisch daher, aber heute soll es um das ganze Thema VC Capital gehen, also um das ganze Thema, wie ist es eigentlich, wenn Unternehmen und damit natürlich auch Menschen sich entscheiden, irgendwie in, nennen wir es mal Startups oder wie auch immer geartete Unternehmen investieren, was machen die da eigentlich, wie entscheiden die das, wie gucken die da drauf? Und ich prime jetzt schon mal oder hau jetzt schon mal die erste Frage so ein bisschen raus, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen VC, der VC-Welt und einer Spielhalle? Ja, also jetzt habt ihr schon mal gehört, wo es ungefähr drum gehen soll und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass heute ein Mensch mir gegenüber sitzt, der im Zweifel viel, viel, viel mehr Erfahrung hat in dem Bereich. Das ist nämlich der liebe Johannes auf dem Kampe und der liebe Johannes auf dem Kampe ist aktuell bei Greenflash, hat aber, wie man das ja heutzutage sagt, einen ganz spannenden Track Record. Ich weiß gar nicht, ob wir auf den so im Detail eingehen, aber wahrscheinlich wird es irgendwann mal eine Rolle spielen, weil es, glaube ich, sogar auch sehr eng mit dem Thema zu tun hat, über das wir heute sprechen möchten. Also zunächst erstmal herzlich willkommen, lieber Johannes.
Danke, Stefan. Schön, dass ich hier sein darf.
So, Johannes, jetzt bist du ja nach den gesellschaftlichen Gepflogenheiten offiziell schlau.
Wer sagt sowas?
Naja, du hast ja promoviert. Deswegen war so die erste Frage. Hat denn eigentlich das Thema, mit dem du dich in deiner Dissertation im Zweifel beschäftigt hast, eigentlich auch mit dem Thema zu tun, was du heute machst?
Leider nein. Rückblickend habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass ich nicht ein anderes Thema genommen habe. Damals, das ist sehr, sehr lange her, das war nach dem Studium, da dachte ich noch, ich werde irgendwann mal Sanierer und saniere Unternehmen. Das war irgendwie auch eine Zeit, wo das, glaube ich, gerade sehr medial präsent war. Und dementsprechend dachte ich mir, es wäre doch eine super coole Idee, ohne irgendeine Ahnung vom Insolvenzrecht auch nochmal ein Thema zu nehmen, was Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht miteinander kombiniert. Ich dachte, es waren damals auch viele große, spektakuläre Pleitefälle in Deutschland. Vielleicht kommen uns jetzt in den nächsten Jahren wieder ein paar über den Weg. Das Insolvenzrecht hat ja gerade leider ein bisschen Konjunktur. Aber ich habe mir dann überlegt, es wäre wahrscheinlich irgendwie ein schlaues Thema, wenn man mal überlegt, ob man nicht das neue Sanierungsverfahren, wir haben ja in Deutschland bis dahin gar nicht die Möglichkeit gehabt, auch ein Unternehmen zu sanieren, so ein Schutzschirmverfahren, zu implementieren, wo ein Unternehmen nochmal Luft zum Atmen bekommt, wo es doch eigentlich schon Insolvenz oder zumindest sehr, sehr stark insolvenzgefährdet ist, um sich zu restrukturieren. Und dann wurde man oder habe ich untersucht, ob man in diesem Zusammenhang vielleicht auch den Debt-Equity-Swap nutzen kann, ja.
Oh, da musst du direkt mal reingehen.
Sorry. Also, das ist tatsächlich, also man nimmt die Schulden eines Unternehmens und tauscht dann gegen Anteile am Unternehmen. Das heißt, du bist am Ende, du bist ein Unternehmer, es läuft gerade nicht so gut, du bist in der Insolvenz, jetzt ganz grob gesprochen, und deine Schuldner sind am Ende diejenigen, denen das Unternehmen gehört. Und du bist nicht mehr der, dem das Unternehmen gehört, aber das Unternehmen lebt weiter. Ne? Es macht weiter Umsatz, es ist weiter am Markt, es ist nicht kaputt. Und bis dahin hatten wir immer diese Kultur in Deutschland, sagen wir, war weniger auf Sanierung ausgerichtet, sondern auch, wir nehmen die besten Teile eines Unternehmens, sogenanntes Cherrypicking. Und dann, wie, ich will nicht sagen Bazar, aber der Insolvenzverwalter wird eingesetzt und der, was macht der? Er überlegt, was ist da? Okay, ich verkaufe, was da ist. Wer will es haben? Zu welchem Preis? Und dann ist die Geschichte hier durch. Und das war so ein bisschen in der Öffentlichkeit, überall wurde das ein bisschen kritisiert, wenn man gesagt hat, wieso machen wir es nicht wie in anderen Ländern, wo es doch eine gewisse Sanierungskultur gibt. Beispiel wie in allem, was immer zeitverzögert über den großen Teich schwappt, die USA, Chapter 11, dann sagst du, okay, ich habe hier ein Problem, ich habe kein Geld mehr, ich bin nicht mehr solvent, wie machen wir das denn? Ne? Und können wir am Ende vielleicht irgendwie einen Weg finden, wo die Schuldner einen großen Teil des Unternehmens bekommen und der bisherige Eigentümer rausgeht, aber das Unternehmen lebt weiter. Und das hat man versucht zu implementieren in Deutschland. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch ein spannendes Thema, ein spannendes Feld. Dann schaue ich doch mal, ob man das auch irgendwie als eine Art Übernahmeinstrument benutzen kann, um sich auch gegen den Willen aller Beteiligten so ein Unternehmen zu schnappen. Mhm. Turns out, ist keine so gute Idee.
Okay. Genau, jetzt, aber dann bleiben wir mal bei dem Thema, weil irgendwie finde ich das gerade ganz spannend. Also ich kündige schon mal an, wir kriegen irgendwann die Kurve wieder zu dem, was ich ursprünglich mal anmoderiert habe. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, so ganz weit weg ist das ja, glaube ich, gerade nicht, weil da geht es ja auch darum, okay, da ist irgendwie ein Unternehmen, das struggelt und irgendwie könnte man überlegen. Also das merke ich auch so. Die Frage steht ja immer im Raum, wie kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass das Unternehmen zunächst mal überlebt oder dass dieses Geschäftsmodell vielleicht sich irgendwie nochmal verändern kann, um überlebensfähig zu werden. Jetzt mal so sehr salopp formuliert. Jetzt mal so eine ganz persönliche Frage, wie hast du da persönliche Erfahrungen mit oder so? Oder wie kommt man auf so ein Thema? Oder wie du schon sagst, also du fandst Sanieren irgendwie spannend und das war irgendwie so, weil du schon als kleiner Junge irgendwie dachtest, hier so mit dem Aufräumen und so weiter und dann neu machen, das ist total spannend. Nee, aber jetzt mal gar nicht so, nur so mit Augenzwinkern, so nenne ich das jetzt mal, gefragt, wie gibt es da einen persönlichen Bezug zu oder?
Gar nicht mal. Wahrscheinlich, also, boah, da muss ich es aber auch ganz weit ausholen. Es ist, warum bin ich überhaupt angefangen, mich für wirtschaftliche Themen zu interessieren? Das war wahrscheinlich damals, als ich als kleiner Junge mit meinem Vater zusammen vorm Fernseher saß und die Tagesschau kam und dann war ich ein bisschen verwirrt, weil ein Unternehmen, das Autos produziert, Volkswagen in diesem Fall, sich mit einem anderen Unternehmen, das Autos herstellt, das war BMW, gestritten hat, wer am Ende des Tages ein anderes Unternehmen kaufen darf in England, das auch Autos herstellt. Und das war vielleicht für so einen kleinen Jungen ein bisschen zu viel, das zu verstehen. Wieso? Es sind doch drei Unternehmen, die schon Autos herstellen. Worüber streiten die sich da konkret? Und so eine richtige Antwort habe ich von meinem Vater damals auch nicht bekommen. Es war echt ein spektakulärer Fall, der ging ja lange durch die Medien. Vielleicht erinnern sich noch einige Leute daran. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen am Ende des Tages, diese Frage, warum kauft eigentlich jemand ein Unternehmen? Was bringt einen dazu, ein Unternehmen zu kaufen? Wieso ist man nicht mit dem zufrieden, was man schon hat? Wieso reicht das denn nicht? Und dann kam man relativ schnell auf das Thema Investments. Warum gibt es Investmentfonds? Was machen die eigentlich inhaltlich? Was treibt die? Was ist deren Intention hinter dem, was sie tun? Was ist eigentlich das genaue Berufsfeld? Und auch da wieder die Frage, warum machen die das, was sie tun? Was steckt alles dahinter? Und das hat mich nicht mehr losgelassen und hat dann am Ende des Tages dazu geführt, dass ich mich irgendwann entscheiden musste zwischen BWL und Jura. Ich habe dann gedacht, Jura wäre eine gute Idee, um das alles zu verstehen. Werden wahrscheinlich viele Leute sagen, das wäre eigentlich BWL gewesen. Ist dann am Ende des Tages immer eine Ansichtssache. Aber ich fand es auch da sehr interessant, hat den Weg weitergeführt, viele interessante, spannende Dinge gesehen und erlebt und habe mich dann im Studium relativ schnell auch spezialisiert auf das sogenannte Recht des Unternehmenskaufs. Wie es damals hieß, war auch neu, kaufen und verkaufen von Unternehmen. Und dann konnte man das halt wissenschaftlich ein bisschen tiefer nehmen und hatten schlaue, gute Leute aus der Praxis, die uns da unter von ihren Erfahrungen, von den Stories, die sie so erlebt haben, was man immer so als War Story abtut, berichtet haben. Furchtbar interessant, war ich ein bisschen mehr gehuckt als vielleicht auch schon zuvor. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, ist mein Professor auf mich zugegangen und hat gesagt, willst du nicht bei mir auch noch promovieren? So ganz entlassen in die freie Wirtschaft wollte er mich noch nicht. Und dann habe ich gesagt, so gute Idee, ich suche mir mal ein Thema. Und da war das gerade sehr, sehr interessant. Und dann habe ich gedacht, Übernahme, Insolvenz, Schutzschirmverfahren, alles neu, die Insolvenzkultur eigentlich auch interessant. Ist so ein spannendes Feld. Fangen wir mal an zu schreiben und am Ende wurde es fertig.
Ich kann mal diese Geschichte nehmen, weil du jetzt auch gerade, wie gesagt, von eben auch zu deinem Weg erzählt hast. Und da will ich vielleicht gerade mal so dieses Bild aufnehmen, wie wir beide uns über den Weg gelaufen sind. Und das ist ja auch irgendwie ganz interessant. Und zwar bei einer ja sogenannten Fuck-Up-Night, wo es genau. Eigentlich um Scheitern geht.
Genau.
Und im Grunde, es ging darum, dass, ich nenne das jetzt mal sehr breit, VCs oder wie auch immer geladen waren, mal so ihre Fuck-Ups irgendwie so in den Raum zu bringen. Und ich sage das jetzt natürlich super frech. Ich fand das irgendwie ganz spannend. Also zu allen darf ich sagen, es war irgendwie in Essen um die Ecke. Das soll jetzt nichts gegen die Veranstaltung sein, aber es passte irgendwie. Ich war da und habe mich mal da hingesetzt und habe mich natürlich schon mal so per se als völliger Exot gefühlt, also was ich wahrscheinlich auch war. Und dann hatte ich jetzt so die totale Erwartungshaltung, dass da jetzt so richtig spektakuläre Stories geteilt werden. Ich muss ehrlicherweise gestehen, und nochmal, das ist ja jetzt kein Fingerpointing, aber es war so ein bisschen lame, weil das dann für mich so irgendwie so rüberkam, wie so, ja, da hat dann einer was erzählt und dann war irgendwie, ja, dann hat man da irgendwie so eine Opportunity und dann haben wir irgendwie da so überlegt und dann so und irgendwie ist nichts draus geworden. Und dann war so, okay, und jetzt? Also, okay, ja, keine Ahnung, habt ihr halt eine Entscheidung getroffen, hat nicht funktioniert. Wo ist jetzt der Riesen-Fuck-up? Also, und irgendwie hatten wir uns, weiß ich jetzt auch gar nicht, aber da dann irgendwie so hinterher mal kurz darüber unterhalten. Ich habe dir das so völlig offen ausgespeichert und habe halt auch so die freche Frage gestellt. Naja, dann wurde da auch viel darüber gesprochen, welche wahnsinnig spektakulären Theorien da offensichtlich existieren, um was zu bewerten, ob man da jetzt investiert oder nicht und so weiter. Und irgendwie, wie gesagt, ich mit meinem vielleicht sehr kindlichen Blick drauf, also das ist jetzt vielleicht so kindlich auch wieder nicht, aber schon irgendwie vielleicht mit einem anderen Blick drauf, kam so die Frage auf, ja, das ist ja irgendwie so, also ob ich das jetzt würfel oder mir jetzt so eine richtig geile Business-Story da drauf packe und irgendwie da fielen dann natürlich so Codenamen, dann wurden so Begriffe genannt, ah, das haben wir nach der Theorie bewertet und so weiter und irgendwie das Ergebnis war immer, ja, hat nicht funktioniert. Und wo dann so meine freche Frage ist, deswegen, das hatte ich ja schon in Anmoderation gesagt, wo ist jetzt der Unterschied eigentlich zwischen einem wahnsinnig spektakulär businessmäßig aufgeladenen VC-Paper, wo man irgendwie eine Einschätzung hat oder wie wäre es eigentlich, ich weiß nicht, ist der Versuch schon mal gemacht worden, die Leute, die das alles schreiben, setzen sich hin und sagen, und jetzt nehmen wir mal einen Würfel und gucken mal, wo ist der Unterschied zwischen Gambling und einer unglaublich ausgeklügelten VC-Struktur? Ich weiß nicht, ob die Frage zu groß ist, aber vielleicht kannst du einfach mal einsteigen.
Ja, gewisse Polemik schwingt da mit.
Echt?
Aber, wow, ganz interessant, viele Fragen, viele Themen, muss man aber auch wieder hier weiter ausholen. Ne? Und du hast ja auch einen Rechtsanwalt eingeladen heute, deswegen weißt du, genauso wie deine Frage vielleicht ein bisschen spitz formuliert ist, wird man den Anwälten immer vor, ne, wenn du eine Frage stellst, kriegst du drei Antworten. Ne? Das genau. Ist auch ein bisschen was dran.
Wir arbeiten uns durch die Antworten durch. Also wir sortieren die jetzt mal. Also was ist das Erste, was auftaucht?
Weil das Erste, was mir einfällt, lustigerweise zu dieser Geschichte, ist tatsächlich so, dass wir zuletzt noch Freunde zu Besuch hatten. Er ist Investmentbanker und ich habe am Ende des Abends dann auch sie, seine Frau, so ein bisschen spitz gefragt, was macht er eigentlich? Wovon lebt er? Und dann hat sie tatsächlich auch gesagt, he's basically gambling for a living. Und was er natürlich dann empört komplett widerlegt hat und uns erklärt hat, was er da macht und warum das alles ganz, ganz genau wissenschaftlich fundiert ist, was er tut. Aber ein bisschen ist es ja immer so, dass dieses Stigma über jedem Berufsfeld wahrscheinlich ein gewisses Stigma schon herrscht. Lustigerweise bin ich, vielleicht muss ich noch weiter ausholen, nach ein paar Jahren in Private Equity dann irgendwann gewechselt, einen neuen Job gemacht, Venture Capital gemacht und dann in tatsächlich allen Facetten durfte ich da irgendwie alles begleiten. Das war super interessant. Und habe dann irgendwann auch das Glück gehabt, dass ich einen VC-Stammtisch in Düsseldorf übernehmen durfte, der so mittags sich getroffen hat. Und dann haben wir so ein bisschen gesagt, Mittagessen muss jeder, da lernen wir doch was dabei. Treffen uns, tauschen uns aus.
Bilder wissen, die in meinem Kopf entstehen.
Nee, tatsächlich nicht, aber und dann...
Blauer Anzug, blaue Krawatte,
nein,
weißes
überhaupt
Hemd,
nicht.
Champagner und...
VC ist vollkommen, ist ja hip, modern, zumindest das Klischee. Also es ist eine Dudes-Kultur, man kommt, wie man ist. Die Hoodies wurden implementiert, Business wurde ein bisschen abgeschafft. Hat ja auch dazu geführt, als ich angefangen habe, saß ich auch noch in einem viel zu teuren Anzug mit einer Krawatte und schönen Schuhen irgendwo in einem Büro, wo mich niemand gesehen hat über Wochen, wo man sich die Frage stellt, warum gibt man sich das eigentlich? Das hat sich jetzt zum Glück geändert. In vielen Teilen ist die Krawatte geflogen. die weißen Sneaker, ob jeder weiße Sneaker tragen muss, weiß ich auch nicht, und ein weißes Hemd. Das ist auch irgendwie so eine Art neue Kultur, aber in der Fraktion Hoodie Jeans fühlt man sich doch schon ein bisschen wohler eigentlich, als in diesem überförmlichen Setting.
Okay, und das hat quasi keine Auswirkung auf die Entscheidungsqualität.
Nein, natürlich nicht. Deswegen, und das Lustige ist ja auch, heutzutage weißt du auch nicht mehr, früher konntest du sehen, der mit einer S-Klasse vorgefahren ist, mit Chauffeur, ist wahrscheinlich der investiert. Heute kann es auch der mit Flipflops und Shorts sein. Ne? Das ist die Gefahr heute. Deswegen ist man besser aufgehoben, wenn man sich da irgendwie auch nicht auf diese ganzen Stigmatisierungen verlässt.
Okay, also deswegen. Also Ripple-Effekt, Silicon Valley und so weiter haben wir verstanden. Also weißes T-Shirt und Flipflops und eine kurze Hose. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schnell sozusagen eine Projektion draufsetzt, sondern, okay, habe ich verstanden. Okay, wir gehen nochmal zurück. VC-Stammtisch Düsseldorf.
Fuck Up Night, genau. Ja. Wie sind wir da hingekommen? Und wir haben dann, nachdem wir angefangen haben, Abendveranstaltungen zu machen, weil das irgendwie auch einen anderen Turn noch hatte, weil mittags sind die meisten doch wieder ins Büro schnell geflohen, nachdem das alles durch war, weil sie Termine hatten, haben uns überlegt, lass doch mal Abendveranstaltungen machen und uns nicht neben den tollen Panels, die wir da haben und Diskussionen und Leuten, die wir einladen, eher auf das flüssige Netzwerken danach konzentrieren, was ja eigentlich auch immer ganz spannend ist. Und was auch tatsächlich ganz gut ankam, aber nachdem wir dann den 3., 4., 5., 6. Panel hatten, haben wir uns irgendwann überlegt, wir wollen jetzt auch mal nicht mehr nur irgendwie Leute hören zu viert, die darüber diskutieren, was sie eigentlich denken, sondern lass uns mal versuchen, ob wir nicht so eine Fuck-Up-Night hinbekommen, so nach dem Motto, the greatest investments I never made. Und das fanden eigentlich alle ganz interessant. Wir haben es dann, glaube ich, am Ende genannt, some moonshots only leave craters. So nach dem Motto, aber es ist da auch die ganzen Klischees zu bedienen. Was macht ihr eigentlich da? Ist das nur Spray and Pray? Ich habe Geld von anderen Leuten, das ich investieren muss. Was mache ich damit? Ich nehme das und mache das in 10, 15 verschiedene Unternehmen und drücke die Daumen, dass irgendwas Gutes dabei rumkommt. Oder bin ich tatsächlich gut in dem, was ich tue? Habe ich mich auf eine Nische fokussiert? Bin ich tatsächlich auch Experte in meinem Markt? Das ist ja ganz interessant. Es gibt natürlich großartige VCs da draußen, genauso wie es wahrscheinlich Leute gibt, die diesen Spray and Pray-Mechanismus vielleicht perfektioniert haben. Und auch damit ganz gute Ergebnisse erzielen. Müsste man mal untersuchen. Es gibt ja auch den Affen, der in Aktien investiert, der wahrscheinlich auch meistens gar nicht so schlechte Ergebnisse erzielt hat. Gibt es ja auch verschiedenste Experimente, ganz interessant. Aber wir waren beim Thema Fuck-Up-Night und tatsächlich muss man sagen, und wir haben uns am Ende der Fuck-Up-Night darüber unterhalten, ob es nicht vielleicht auch schlecht war, dass diejenigen Leute, die Investoren sind, im Publikum saßen und hörten, was diejenigen Leute, die ihr Geld verwalten, tun. Ob das nicht dazu geführt hat, dass man, wenn man sich schon einen Fuck-Up ausgedacht hat, einen genommen hat, der ihm vielleicht auch ein wenig im positiven Licht darstellen lässt. Und dementsprechend haben wir uns dann auch überlegt, wenn wir das noch einmal machen, würden wir so eine Anonymous Fuck-Up-Night machen, wo die Leute dann im Vorfeld vielleicht ein bisschen was einschicken können, irgendwo, wo es tatsächlich nicht nachvollziehbar ist, wo wir dann die tatsächlichen War-Stories hören. Oder halt, dass jeder etwas einschicken kann und andere lesen es vor. Das wäre auch interessant, was man so erlebt hat über die Jahre. Da sind tatsächlich echt spannende Geschichten dabei. Aber vielleicht war es die erste Version unserer Fuck-Up-Night ein bisschen zu kuschelig, da gebe ich dir recht.
Ja, also mal, darum ging es mir jetzt auch gar nicht. Ich wollte nur sagen, es war ja so, wobei es gab ja eine wirklich richtig lustige Story. Also ja. Die hatte einen unglaublichen Humorfaktor. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt im Detail hinbekomme, aber es war irgendwie so, falls du dich erinnerst, das war eine Dame,
Kaugummi.
Sag ich jetzt mal, bitte?
Die Kaugummi-Story wahrscheinlich.
Ja, richtig, genau, wo irgendwie, kriegst du sie noch irgendwie zusammen? Oder
nee, mach gerne.
Ja, ich fange mal an, es war irgendwie, also genau, irgendwie war es so, Kalifornien, irgendwie so fing es irgendwie an und dann ging es darum, oder? Also es war auf jeden Fall in den USA.
Ja, Südamerika, glaube ich.
Ja, aber genau, irgendwie, aber die eigentlich investieren wollten, saßen in den USA und es ging um ein Invest in Süd- oder Mittelamerika, in ein Kaugummi-Produkt. Genau, was irgendwie aus irgendwie Kautschuk und total nachhaltig und ich weiß nicht, also alles, wir können das Bild aufbauen von alles, was im Moment wahrscheinlich so an Parametern es gäbe, wie man sowas macht, also sozial, ökologisch, ökonomisch und so weiter, alles sowas von sauber, wo wir sagen, mein Gott, habe ich noch irgendwo 500 Euro auf dem Konto, ich möchte auch investieren, weil das ist ja sowas von toll, indigene Völker, die das dann auch noch ernten und so weiter und so fort. Also ich, wie gesagt, würde fast sagen, es war fast genauso ein Bild. Da kannst du mich gerne korrigieren, oder?
Das volle Paket, ja.
Richtig. Ja, genau. Also das volle Paket. Und dann, jetzt musst du mir helfen. Und dann wurde irgendwie, man lernte sich kennen und dann war auch, okay, investiere wieder rein. Irgendwie so. Ich kürze das natürlich jetzt alles ab. Und dann wurden da auch irgendwie Bewertungen gemacht, aber irgendwie glaube ich auch nicht. Weil eine entscheidende Frage wurde nicht gestellt oder irgendwie so. Ist das überhaupt belastbar? Also im Sinne von, kann man überhaupt, also reichen die Ursprungsressourcen überhaupt auf, um einen überhaupt in irgendeiner Form einen Markt zu bedienen mit seiner Nachfrage? So, und irgendwann kamen dann diese Investoren auf die Idee, wir reisen mal dahin, oder? So war's.
Genau.
Und dann sind sie da hingereist. Jetzt kannst du vielleicht weitermachen. Was war dann?
Da sind sie hingereist, haben zugesehen, wie die Leute, die künftig auch das Produkt ernten sollen, auf die Palmen gestiegen sind und versucht haben zu ernten, bis dann irgendwann einer, nachdem das Investment tatsächlich auch bereits in trockenen Tüchern war, die Tinte war trocken, festgestellt hat, dass selbst wenn man sehr, 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 sehr positiv auslegt, der Global Supply, also auf dem Weltmarkt, nicht ausreichen wird, um auch nur ansatzweise zu skalieren. Das heißt, man kann gar nicht so viel herstellen, wie man überhaupt braucht, um das Unternehmen profitabel zu betreiben. Und das hat man leider zu spät festgestellt.
Ja, und lustig fand ich, das muss ich zulegen. Also ich krieg's immer nicht, aber das war dann so, dann haben die gesagt, genau, dann sind sie auch da irgendwie irgendwo in the middle of nowhere gelandet und dann stellt man sie alles so Jeep und noch 5 Stunden durch irgendeinen Dschungel und dann kamen sie da irgendwie bei dem Volk an und dann hieß, ja, wie ist denn das hier mit der Plantage? Und dann sind sie da irgendwie zu so ein paar Bäumen gegangen und dann, weiß nicht, war das so mit Anritzen oder ich weiß nicht, irgendwas musste da so. Und
irgendwie
dann,
so eine Art, ja.
Ja, und dann irgendwie, also gesagt, wir sind jetzt an der Stelle und dann ritzten die das an und dann ernteten die da so ein kleines Säckchen voll und sagten so jetzt, und dann musste ich wirklich lachen, weil die das auch sehr lustig erzählt hat.
Ja.
Und jetzt muss der Baum irgendwie, ich sag jetzt mal, 5 Jahre braucht er, um jetzt dieselbe Menge wieder zu produzieren. Und dann haben die Investoren eben sich angeguckt und haben dann die Frage gestellt, ah, okay, 5 Jahre. Und so, ja, 5 Jahre braucht er jetzt. Und dann haben wir wieder so ein Säckchen. Und dann war so, ja, aber wie können wir denn jetzt genau, also wenn wir jetzt, also die erste Charge, 100 Tonnen, war klar, also ich sag jetzt mal so, das gesamte Amazonasgebiet so ungefähr müsste mit diesen Bäumen gepflanzt werden.
Genau. Und wie viele Bäume habt ihr denn, war die spannende Frage.
Ja, genau.
War die Antwort nicht so viele.
Genau. Also ich wollte nur sagen, das fand ich ja, das war ja ein sehr schöner Moment, also auf diesem, also in diesem Abend, das fand ich so ein richtig, das war ein richtig geiler Fuck-up, fand ich. Das war eine, die war natürlich auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr lebhaft erzählt worden, das muss ich auch sagen. Da war relativ oder sehr viel Storytelling-Potenzial drin. Aber kommen wir mal zurück. Also genau, okay, verstehe ich. Also das sind jetzt so Sachen, die liegen ja relativ nah. Irgendwie, wenn ich irgendwo investiere als VC, dann kann das durchaus ja entspannend sein, sich mal zu fragen. Also die Lagerhalle, von der die da sprechen, die irgendwie total voll ist, gibt's die überhaupt? Ist das so eine, das ist wahrscheinlich so ganz, auch ganz einfache Fragen, oder? Die in so einer Bewertung auch eine Rolle spielen. Also neben den, ich sagte ja gerade, wahnsinnig schlauen Begriffen, die da ja fallen von, wir haben nach dieser Theorie entschieden und haben nach dem und so weiter. Ganz profane Dinge, ne? Also kommen wir mal zu dem, wie bewertet man dann denn sowas? Jetzt vielleicht so in a nutshell. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber vielleicht kannst du mal gucken, was da auftaucht bei dir?
Ja, bewertet. Also was, glaube ich, jedem präsent ist, Bild ist, wenn da, ich sagte, das ist ein, ich will es eigentlich gar nicht sagen, das schlechteste Beispiel für Venture Capital ist ja die Höhle der Löwen, wo man dann sitzt und dann siehst du die Leute, wie die sitzen mit ihrem kleinen Notebook und überlegen, okay, das kosten die, das ist die Marge etc., so viel kann man davon verkaufen in der Theorie, was kann ich dazu beitragen, okay, dann ist das profitabel, ja oder nein. Das mal jetzt ganz basic und dann geht es natürlich tiefer und tiefer und tiefer und je tiefer du einsteigst und je nachdem.
Frage mal eben nur, also ich gucke das überhaupt nicht, ist das so? Ist das dann safe?
Niemand guckt das offensichtlich.
Ja, ich habe, also ich gucke, ich darf wirklich sagen, ich gucke auch überhaupt kein normales Fernsehen. Okay, wir sind, glaube ich, überhaupt noch Kontakt zur Welt. Ich weiß es nicht, aber. Also ich will nur sagen, aber jetzt mal wirklich Frage, ist das dann so, also wenn die das da in der Sendung, oder da gibt es doch dann, ist es vorher verhandelt oder nach, weißt du das eigentlich? Also,
puh, nee, bin ich.
Kann man da nachjustieren? Also wenn ich da vor der Kamera sitze und auf einmal denke, oh, da war ich ein bisschen schnell in der Sendung oder so, ich weiß nicht, hier dann diese ganzen, das weiß ich ja, da ist so ein Typ dabei, Frank Thelen heißt er, der ist ja auch irgendwie, kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich habe da gar keine Meinung zu, also ich finde den, aber egal.
Es ist natürlich Fernsehen, es ist Unterhaltung, Unterhaltung muss unterhalten, das hat dann nicht wirklich so viel mit der Realität meistens zu tun, was man dann ja auch dadurch hört, dass man, wenn man sich mal genau anschaut, wie viele von den hochgefeierten Deals am Ende des Tages zustande kommen, ist das dann doch eine ganz, ganz, ganz geringe Prozentzahl.
Okay,
aus verschiedenen Gründen, weil die nämlich genau das tun, die cleveren Investoren im Nachgang, was sie tun sollen und was ihr Beruf ist, nämlich sie machen eine Due Diligence, sie schauen sich das Unternehmen tiefer an.
Mhm.
Und da kann natürlich einiges schiefgehen und aufploppen und deswegen macht man das ja, gerade wenn es, auch wenn es sein eigenes Geld ist, insbesondere noch mehr, wenn es das Geld von anderen Leuten ist, das man verwaltet, dann ist man natürlich dazu angehalten, Entscheidungen zu treffen, die auch abgesichert sind in allen Belangen, finanziell, rechtlich, steuerlich. Man muss natürlich schauen, gibt es dieses Unternehmen, gehören die Anteile überhaupt denjenigen, die sagen, dass sie die Anteilseigner sind? Haben die das alles vernünftig aufgesetzt? Gibt es da irgendwelche Risiken? Das Beispiel, was ein Beispielmärchen, das sich lange hält, ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran ist, ist immer, dass damals ein bekannter Vorstand eines Konzerns in Deutschland ein Krankenhaus auf der Skipiste gekauft hat, übers Telefon. Ohne groß darüber nachzudenken, das ist immer so das Musterbeispiel, warum man eine Due Diligence macht. Und turns out, war nicht so eine gute Idee, viele Risiken drin, ist am Ende komplett hochgegangen und so ein Unternehmen am Ende abzuwickeln, wenn da ein Problem ist, natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn man ein Brötchen zurückgibt, das man vom Bäcker gekauft hat, weil man sagt, in der Mitte ist irgendwie noch roher Teig gewesen.
Mhm.
Das ist ein ganz anderes Ding und deswegen muss man da ein bisschen weiter aufpassen, weil die Sachen rückabzuwickeln, die man da macht, sind schwierig und sehr komplex bis nahezu unmöglich. Da hat man dann Probleme, die man nicht haben will.
Mhm. Okay, also können wir vielleicht jetzt tatsächlich auch, also geht ja vielleicht auch gar nicht darum, hierzu kommen vielleicht hören da ja auch Leute zu, die haben viel mehr Ahnung von so Due Diligence-Prozessen und so weiter. Also ein bisschen, wie gesagt, mehr Zeit als gesundes Halbwissen habe ich auch und vielleicht brauchen wir jetzt gar nicht die ganzen KPIs durchgehen, aber ich will mal so ein bisschen, jetzt sitzt man ja beyond KPI.
Mhm.
Was mich aber spannend finde, ist ja, okay, macht man das alles, da gibt's Kennzahlen, die kann man berechnen, da sagst du ja Risikoeinschätzung, das kann man auch noch berechnen und so weiter. Aber wenn ich dich jetzt frage, so gibt's so beyond KPI-Momente zum Beispiel, wo du auch sagst, ja oder nein, ich weiß es nicht. Also so, wo es eben genau beyond ist, wo vielleicht sogar so ist, ja, da sprechen die Zahlen, aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl oder meine Erfahrung, meine Intuition. Oder vielleicht ist das sogar ein ganz valides Feld, was ja auch in solche Entscheidungen vielleicht sogar involviert werden. Also wieso, wenn du uns jetzt mal mitnehmen würdest, so weißt du, so in dieses Hinterzimmer, ne, wo natürlich alle rauchen und so weiter. Und dann, jetzt müssen wir die Entscheidung treffen. Oder nee, das ist ja anders. Die sind ja alle heute total selbstoptimiert. Also von daher, alle kommen vom Frühsport und setzen sich dann in ihr super geshapten Meetingraum, um jetzt über einen Invest zu entscheiden. Also ich nehme mal ein bisschen wieder so diese Polemik da raus. Aber ist es so, gibt es so beyond KPI-Momente oder auch so beyond KPI-Muster, die du zum Beispiel beobachtest? Ich weiß nicht, bei dir, bei dem oder wo du auch sagst, ja, das ist nicht nur so eben Zahlen, Daten, Fakten, sondern das ist eben auch viel, genau, vielleicht sogar Sachen, die keine Logik haben. Also wo es auch darum geht, ja, nee, irgendwie, was sagt dir dein Gefühl? Sind das Fragen, die gestellt werden?
Ja, durchaus immer. Beyond KPI Faktor Nummer 1, würde ich sagen, ist der Mensch. Auf allen Ebenen, auf der einen Seite, Investorenseite, gibt es Menschen. Menschen haben Bauchgefühl. Bauchgefühl muss passen, muss stimmen. Fühle ich mich damit wohl? Möchte ich das 10, 5 oder weniger Jahre begleiten? Halte ich das auch für den richtigen Zeitpunkt, das, was sie machen, umzusetzen? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich gerade im Venture Capital immer auch, jetzt auch ganz, ganz platt gesagt, dass die KPIs vielleicht weniger zählen als der Mensch, das Team, das Gründerteam, das es tut am Ende des Tages. Es gibt durchaus Leute, die ich kenne, gute Freunde und Investoren, die sagen, ich investiere immer in den Typen oder in die, ne, in die Frau, die es nach vorne bringt. Weil ich genau weiß, wenn die richtig ist, wenn die richtig incentiviert ist, wenn die Vollgas hat, ihre Vision hat und sagt, ich gebe alles, dann wird das was, dann wird es Erfolg. Die bringen alles zum Erfolg, unabhängig teilweise von ihrem Geschäftsmodell. Muss man tatsächlich so sagen und sieht man auch immer wieder. So gibt es auch immer Leute und in den letzten Jahren habe ich auch viele Leute begleitet, die allein von ihrer Persona her, wenn sie sagen, ich mache was Neues, ich bin gerade im sogenannten Stealth-Mode, ich sortiere mich gerade neu, ich habe eine Idee. Da sind sehr viele Investoren, Friends, Family etc., die sagen, okay, wie viel Geld brauchst du, ich gebe es dir, weil die wissen, egal was er da macht, hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wieder eine neue Erfolgsgeschichte zu werden. Und deswegen ist der Mensch da immer im Mittelpunkt natürlich und das Bauchgefühl. Was man immer sagt auch oder was wir in unseren Workshops, die wir gemacht haben, auch immer sehr früh schon kommuniziert haben, ist, fühlt euch wohl mit euren Geldgebern, schaut nicht auf die Höhe des Geldes, sondern schaut, mit wem ihr den Weg geht. Das ist ja natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil Leute, die nur Geld haben und sonst nichts, sind auch eigentlich nicht so wirklich wertvoll für ein Unternehmen. Man muss schon der Richtige sein, man muss den Markt verstehen vielleicht auf der einen Seite, man muss Türen öffnen können, man muss das richtige Netzwerk haben, man muss vielleicht auch jemand sein, der das Ganze schon mal durchgespielt hat, ist extrem hilfreich oder zumindest diejenigen kennt, die das schon mal durchgespielt haben und in den verschiedenen Szenarien und Stages, die so ein Unternehmen über den Lifecycle dann auch durchgeht, immer die richtige Idee oder vielleicht einen guten Rat haben. Das hilft schon.
Also jetzt hast du durchaus, wie ich finde, also jetzt vielleicht, ist gar nicht so inszeniert, aber eben so, ich hatte jetzt auch so die freche Frage vielleicht am Anfang auch noch so interessieren, wie sie sich eigentlich wirklich für die Unternehmen, in die sie da rein investieren. Und ist das so eine völlig emotionalisierte Zockerei? Also ich sage ja, Marge, ich benutze jetzt alles mal so Begriffe, die natürlich vielleicht auch durchaus provokativ sind. Aber was du gerade auch gesagt hast, finde ich ja irgendwie auch eigentlich ja total berührend, ne, dass eben so Fragen gestellt werden. Fühlen wir uns damit wohl oder zum Beispiel auch Leute, die eben, die ihr vielleicht dabei begleitet, eben auch zu fragen, habt ihr, was für ein Gefühl hast du da? Und damit eben so, ne, Faktor Mensch ist ja auch so ein bisschen am Rande einer Bullshit-Bingo, weil jeder sagt im Moment Faktor Mensch, aber ist ja auch okay, aber wirklich zu sagen, was sind dann, wäre meine Frage gewesen, was sind denn das für Fragen, wenn der Faktor Mensch so eine Rolle spielt? Und Du hast gerade eben ja mehrere Dinge auch, finde ich, zumindest auch erwähnt, wo es eben zum Beispiel wirklich so, fit ist ja auch so ein Business-Begriff, aber fit wirklich auch auf allen Ebenen bedeutet. So, und das war das, was ich meinte, dann hat also ein VC immer auch wirklich ein vitales Interesse daran, oder ich sage immer, Bock darauf, dieses Unternehmen beim Wachstum zu helfen, also so, oder ist zum Beispiel auch sowas ja spannend, weil irgendwie muss man ja auch so manchmal so ein bisschen Abstand haben und gerade, ich weiß nicht, wenn man jetzt als Investment oder als VC investiert man dann ja in mehrere Unternehmen, da kann ich ja nicht immer all in gehen emotional, oder? Irgendwann brauche ich auch mal so ein bisschen Abstand. Ist das vielleicht sogar auch ein gesunder Abstand, den man manchmal auch braucht?
Typsache, auf der einen, das ist auch wieder eine sehr vielschichtige Frage.
Ja, ja, gut.
Aber ich finde tatsächlich Faktor Mensch, wie du sagtest, glaube ich, Faktor Mensch ist nicht so im Mittelpunkt. Ich glaube, der Faktor Mensch geht immer mehr in den Mittelpunkt. Hm. Ich glaube, die gerade. Also
es hat sich verändert?
Es hat sich definitiv verändert, weil man braucht nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr nur den einen, der es treibt. Man braucht mittlerweile auch das Team, was es treibt. Man braucht die Leute dahinter. Und heutzutage Angestellte zu finden und ein Team zu finden, das nach vorne bringt, ist, glaube ich, schwerer geworden. Deswegen ist die HR-Abteilung auch wesentlich wichtiger, als sie früher mal war. Was vielleicht aus, fragst du jetzt, welche Generation? Man sagt immer so ab, ich will jetzt auch nicht wieder irgendwie über Boomer herziehen, aber sagen wir mal ungefähr das Alter, die haben damals gelernt, du kannst froh sein, wenn du Arbeit hast. Heutzutage ist das Mindset, wenn sich jemand bewirbt, ich möchte einen Purpose haben, ich möchte Wert haben, ich möchte sehen, dass sie gelebt werden, ich möchte eine sinnvolle Beschäftigung haben. Und wenn ihr mir die nicht bieten könnt, dann gehe ich woanders hin, denn ich bin hochqualifiziert und es ist nicht so, wie wir vielleicht alle mal denken, dass der Roboter schon unten an der Tür steht und klingelt und sagt, ja, heute ist der Tag, ich löse dich jetzt ab. Mhm. Du brauchst nichts mehr machen. Im Gegenteil, wir werden auch weiterhin Menschen brauchen und es bleibt auch dabei, dass diejenigen Menschen, die wissen, wie sie mit den neuen Realitäten umgehen, die erfolgreicherin sein werden. Und dazu braucht man echt ein tolles Team mit tollen Menschen, die gerne da arbeiten, wo sie arbeiten und mithelfen, die Ziele und Visionen so eines Unternehmens zu erreichen. Mhm. Deswegen sehr wichtig und ich glaube, so sehen sich auch die professionellen Investoren, die würden mit Sicherheit immer sagen, dass es nicht rein darum geht, ich finde irgendein Unternehmen, was mein Geld nimmt, sondern man muss schon auch die Leute begleiten, man muss Lust haben, die zu begleiten, man muss sich in dem, was man da tut, wohlfühlen und man muss auch denken, dass man der oder die Richtige ist, um diesen Weg mit denen zu gehen. Es gibt natürlich auch das Mindset von manchen, je nachdem, wo wir sind, ist es eine Minderheitsbeteiligung, investiere ich oder ein bisschen Kapital, habe 2, 3, 4%, dann habe ich jetzt nicht großes Mitspracherecht. Mhm. Das ist wieder ein ganz anderes Szenario. Dann kann ich mich vielleicht auch hinlegen und sagen, okay, ich bin jetzt hier drin, ich schaue noch ungefähr, wie die sich entwickeln, aber ich kümmere mich schon wieder um meine nächsten Themen. Mhm. Auch möglich. Mhm. Aber grundsätzlich bist du doch froh, jemanden zu haben, der sagt, ich bin da schon auch emotional invested.
Mhm. Ich will noch mal dabei bleiben und jetzt teile ich auch wieder so ganz offen so eine, also zum einen tatsächlich eine belastbare Geschichte, zum anderen, weil ich die aber auch spannend finde, die Frage, also ich, kennen, wenn ich sagen würde, aber schon, also ich kenne jemanden, der diesen Menschen, von dem ich gerade spreche, sehr gut kennt, weil er ihn nämlich zum Beispiel in diesem Bereich Investment sehr eng begleitet und beratet und das ist so ein wirklich, würde sagen, sehr renommierter alter Unternehmer unseres Landes, also der so richtig noch so, wie man sich das vorstellt, also der so ein Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg einfach wirklich krass aufgebaut hat und so, der aber kaum bekannt ist, aber ich habe mir sagen lassen, der sogar seinerzeit von Merkel angerufen wurde, so im Sinne von, wollen wir das machen oder nicht. Also gibt es ja offensichtlich so Menschen und so, der findet überhaupt nirgendwo statt. Und der investiert natürlich auch und so weiter, hat so Strukturen, brauchen wir uns nichts vormachen, ne, so guckt sich das an, seiner Branche. Und der hat irgendwie so Sätze so, und der hat so, wie ich finde, man würde sagen, das ist so konservativ, aber wenn man das manchmal hört, ist es gar nicht so konservativ, sondern so voll menschlich, weil der eben auch sagt. Also der hat auch schon wohl vor 50 Jahren gesagt, ich gucke mir immer die Menschen an. So, und dann frage ich mich, habe ich Ahnung von dem Business oder nicht? Also alles, was du erwähnt hast. Und dann fand ich, wenn also ein Gründer zum Beispiel bei ihm sitzt und schon bei dem Pick, wie auch immer man das nennt, eine Exit-Strategie präsentiert, dann wäre er verstört. Weil, wenn man noch ein Unternehmen aufbauen will, dann kann ich ja nicht quasi schon die Exit-Strategie mitdenken, weil das ist ja wie so ein emotionaler Störfrequenz da drin. Dann ist ja schon so klar, ja, und irgendwann gehe ich raus. Jetzt mal Frage an dich, weil VC hat ja auch irgendwie was damit zu tun. Ne? Jetzt könnte man sagen, schnelle Exits, maximale Rendite und so weiter könnte ein Parameter sein. Aber ist es so, und das frage ich jetzt mal ganz offen, wenn du jetzt auf der Seite VC sitzen würdest oder saßt und da hat jemand seine Exit-Strategie, hat dich das verstört oder war das für dich so Teil des Business und ja, nachvollziehbar?
Kriegst du auch wieder mehrere Antworten.
Ja, oder? Gut.
Ich habe
auch mehrere Fragen.
Ist der Erfahrung geschuldet? Alles gesehen, alles erlebt, hat man sich auch selbst gewundert. Auf der einen Seite sagt man natürlich, wie du selbst sagtest, große Mittelständler, die ihr eigenes Unternehmen, Familienunternehmen, Inhaber geführt aufgezogen haben, schon mal ein ganz anderes Mindset. die, die erfolgreich geworden sind, die kümmern sich mit Sicherheit um ihre eigenen Mitarbeiter, um die Leute, die sie einstellen, versuchen das natürlich so lange wie möglich selbst noch und persönlich zu machen, aber auch dann ihre eigenen Werte in dem Unternehmen durchzusetzen, auf jeden Fall. Es gibt auch die Gründer, man fragt ja mal nach, wie seid ihr auf die Idee gekommen, was macht ihr eigentlich so inhaltlich? Und dann sagen die, ja, wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, welche Ideen können wir machen, die maximal skalieren, wo wir in 3 bis 5 Jahren raus sind mit dem Exit. Und dann haben wir eine Tabelle gemacht und dann haben wir überlegt, okay, auf die können wir uns zu dritt am besten einigen. Da ist noch Bedarf, da ist Potenzial, das machen wir jetzt. Und dann gibt es natürlich auch den Unternehmer, der hat vielleicht ein ingenieurwissenschaftliches Studium hinter sich, was man vielleicht auch ein bisschen sagt, ist ein Nerd, kann sein, aber auch vielleicht auch eine Rampensau. Und wenn er keine Rampensau ist, dann holt er sich noch eine Rampensau dazu und sagt, das ist mein Ziel, ich möchte, dass das Realität wird, koste es, was es wolle. Und auf dem Weg dahin jeden Schmerz mitnimmt und das bis zum Ende durchzieht und dann irgendwann vielleicht jemand auf ihn zukommt und sagt, ey, was du da geschaffen hast, ist ja eigentlich ganz interessant. Möchtest du das vielleicht für 200 Millionen verkaufen? Dann mit Sicherheit auch erstmal sagt, no way, niemals, ich mache das den Rest meines Lebens. Aber dann gibt es natürlich auch die, die sagen irgendwann, ja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, was Neues zu machen. Wie man sich selbst definiert, es gibt ja auch durchaus sehr viele Leute, die sich so als Serial Entrepreneur verstehen und das auch ganz, ganz aggressiv so promoten, dass sie das tun und immer wieder eine neue Idee haben, 3, 4, 5 Jahre dabei sein. Und dann raus sind, auch eine tolle Strategie und ist ja auch irgendwie Teil der ganzen Venture-Capital-Geschichte, des ganzen Venture-Capital-Ökosystems, wenn man sagt, wir gründen, wir verkaufen, wir nehmen die Exits, die wir haben aus unserem Verkauf und unterstützen damit dann wieder die Gründer der Zukunft, die nächste Generation, nicht nur mit dem Geld, vielleicht auch mit unserem Rat, mit unserem Tat, stehen wir denen zur Seite und sorgen dafür, dass es immer weitergeht. Das ist auch ein Mindset, was ich da finde. Und so hat man die unterschiedlichsten Bilder, die unterschiedlichsten Gründer und Gründerinnen und Persönlichkeiten, die sich da überall alle wiederfinden. Und ja, nichtsdestotrotz haben wahrscheinlich auch alle ihre Berechtigung.
Also jetzt, wo ich da so zuhöre, ja, wir haben mich so selber so ein bisschen, ja, also glaube ich, ich hätte wahrscheinlich eine höhere Affinität zu Leuten, wie du auch sagst, so emotional all in und so weiter. Natürlich diese, also so, ich meine, das ist ja fast auch so ein bisschen Drama, dann erzählen die und dann hat es sich also so ein bisschen heldenreisenmäßig und dann bin ich wieder aufgestanden und dann war und jetzt und hurra und jetzt bin ich im Land, wo Milch und Honig fließt. Also irgendwie ist es ja so ein bisschen, weiß ich nicht, so, also der Spielfilm von, der wäre ja, also das wäre wahrscheinlich eher der, den ich angucke, wie gesagt, weil bei den, wir rocken da jetzt 3 bis 5 Jahre in den Ding hoch, gehen wieder raus und machen das nächste. Das ist, also das ist so wie so Unternehmen-Hopping und so weiter, vielleicht ist das einfach nur meine persönliche, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da selber ein bisschen verstört, wenn ich das höre.
Mit Blick auf Happy End ist das wahrscheinlich die sympathischere Geschichte.
Also die erste Variante.
Ja, oder? Genau, von demjenigen, der es gegründet hat und nicht auf das Geld geschaut hat von Tag 1.
Ja, okay. Was ist da so deine persönliche Affinität, wenn wir sind ja unter uns?
Vielleicht hat es sich auch verändert. Persönliche
also einfach nur mal als Frage.
Ja, also was heißt verändert? Es ist schon interessant, alle Arten von Unternehmen zu begleiten, aber ich finde es schon cool, wenn man etwas aufbaut und hat am Ende vielleicht des Tages ein Lebenswerk. Ich kann es genauso gut verstehen, wenn man sagt, ich bin jetzt an einem Punkt als Unternehmer angekommen, wo ich merke, dass ich vielleicht mit 600 Leuten nicht mehr der Richtige bin, der das Schiff steuert. Kann ich genauso nachvollziehen. Und wenn man dann sagt, ich habe jetzt vielleicht auch 15 Jahre Vollgas gegeben und wir reden da ja von mehr als 40 Stunden Woche im Zweifel, die da reingeflossen sind. Herz, Blut ist ja auch irgendwas, der Begriff kommt ja nicht von irgendwo. Das ist dann schon etwas, was man wahrscheinlich dann schweren Herzens tut, aber auch nachvollziehen kann auf der anderen Seite. Da bin ich relativ neutral. Ich bin nicht in der Entscheidung aktuell, ich muss es zum Glück nicht entscheiden, also maße ich mir doch kein Urteil an. Aber ich denke, dass für alles gibt es gute Pros und Cons. Man sieht auf der anderen Seite auch, dass viele Leute, die tatsächlich einen Schritt gehen und verkaufen, vielleicht ein bisschen unglücklich sind eine Zeit lang, weil man natürlich erstmal merkt, dass man ein bisschen weniger da auch dann, ja, man hat nichts mehr zu sagen, man hat es ja verkauft. Vielleicht ist man dann weniger relevant geworden auf einmal, das ist wahrscheinlich auch ein harter Schlag, wenn man vorher 12 Jahre da am Steuer saß. Aber auch das wird wahrscheinlich vergehen und man widmet sich neuen Projekten. Und ja.
Jetzt habe ich tatsächlich, taucht nochmal so eine ganz andere Frage auf, wo wir eben vielleicht bei diesem Thema sind, okay, da habe ich jetzt auch gelernt, gibt völlig unterschiedliche Perspektiven auf so ein Thema, auch völlig unterschiedliche Ideen und Ansätze, ne? Wie gesagt, von ich gründe und mir ist schon klar, nach 5 Jahren gehe ich wieder raus, bis hin zu all in und weiß ich nicht, im Zweifel bis zum Lebensende und ich kriege auch noch ein Riesenangebot und sage trotzdem nein, weil hier steckt alles zellular sozusagen drin, was mich irgendwie ausmacht. Und irgendwie ist das ja ein Spektrum offensichtlich. Und ich finde auch gerade nochmal, zumindest bei mir, so ist es, und das, da geht es gar nicht um gut und schlecht, sondern einfach ein Spektrum. Und die Frage ist, wahrscheinlich sogar nur, und das könnte nochmal spannend sein, wahrscheinlich ist immer, auch vielleicht nochmal aus der Rolle, jetzt gehst du mal rein, also ich würde jetzt bei dir sitzen, ich erzähle dir so eine Story von auf jeden Fall bis an mein Lebensende, aber eigentlich ist mir schon klar, ich will nach 3 Jahren wieder raus. Das sind wahrscheinlich so Frequenzen, die empfängt man. Und das ist meistens wahrscheinlich nicht so gesund, oder?
Ja, glaube ich auch. Es gibt ja viele Gründe für Scheitern eines Unternehmens. Man kann jetzt wahrscheinlich auch, man muss sich schon gut hinsetzen und überlegen, was man macht, warum macht man das. Und dann sind wir ja nicht mehr Beyond KPI, dann sind wir wahrscheinlich, die KPIs müssen stimmen, damit es funktioniert. Aber da muss man sich halt selber fragen, was eigentlich bei einem persönlich Beyond KPI ist. Was will man eigentlich erreichen? Mhm. Ja, und es gibt natürlich diejenigen Leute, Unternehmerpersönlichkeiten, die sagen, ich mache das für die Ewigkeit. Ich möchte das auch in die nächste Generation übergeben. Ich würde mich furchtbar freuen, wenn meine Kinder das weiterführen und deren Kinder, was natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist. Was man ja, irgendwann ist es vielleicht auch so weit, dass man sagt, man ist jetzt vielleicht zu weit davon entfernt und es ist gut, wenn es andere Leute übernehmen. Das ist ein völlig valider Punkt. Genauso valider Punkt ist es, und die ganze Finanzindustrie zieht ja auch durchaus Leute an, die eine gewisse Affinität zu Geld und Geld verdienen haben. Deswegen machen die das ja. Und wenn man nur, es gibt durchaus Leute mit Sicherheit, und ich habe auch viele von denen kennengelernt, die nur monetär getrieben sind, die machen auch ihren Weg, aber was ich glaube über die Jahre hinweg, dass die nach einer gewissen Zeit auch eher gefrustet sind. Irgendwann hast du das Geld und dann fehlt dir trotzdem irgendwie das Nächste, der Purpose.
Ja, was ich jetzt nochmal meinte, das ist das eine, was ich jetzt nochmal meinte, war so, ich sitze jetzt bei dir, erzähle dir so eine Story von, ich möchte das bis an mein Lebensende und genau, und habe jetzt schon die vierte Generation nach mir vor Augen, aber eigentlich weiß ich innerlich, dass ich eigentlich nach 3 Jahren wieder raus will. Also das ist das, was ich meinte. Wo
okay.
Wahrscheinlich geht's hier eher, was ich meinte, im Sinne von Spektrum. Jetzt kommt sicherlich so ein total abgegriffenes Wort, aber so Authentizität ist ja auch gerade so, keine Ahnung, irgendwie PR-Agentur von dem Begriff hat irgendwie gerade wohl relativ viel investiert, weil alle sind ja nur noch authentisch oder wollen authentisch sein. Also was ich meinte, war so, wahrscheinlich ist es ja so für jemanden wie jetzt, also ich jetzt nicht jetzt mehr, aber für dich oder für Menschen, die eben auf der Seite saß, auch wichtig mal rauszufinden, wie real, würde man ja heute sagen, ist denn die Story? Also habe ich da eher mir so einen geilen Marketing-Story erzählt, weil ich denke, dass es irgendwie dann nochmal ein anderes Invest oder so bedeuten könnte, oder ist mir eigentlich schon klar, ich habe eh nur 3 Jahre Bock da drauf. Also das rauszufinden kann wahrscheinlich durchaus ein wichtiger Punkt sein, oder ist das jetzt gerade nur in meinem Kopf so, oder?
Ja.
Also ist das zum Beispiel schon mal passiert, dass einer irgendwie ein richtig geiles Pitch-Deck hatte und, wie du sagst, Rampensau war, vorwärts, rückwärts präsentiert hat, wo alle dachten und so weiter, dann hinterher, also ein Luftballon hast du reingestochen und dann ist das Ding in sich zusammengefallen und...
Durchaus, ja. Es gibt Leute, die präsentieren um des Präsentierens willen. Natürlich, es gab auch Zeiten, wo, wahrscheinlich war das eher so vor Covid, wo zum Beispiel jeder, der von der Uni kam, zumindest das Gefühl hatte, er müsste jetzt was gründen und Geld von irgendwem einsammeln, und manchmal haben es bestimmt auch Leute bekommen. Aber ich würde auch sagen, man merkt das ja, man hat ja eine gewisse Beziehung und deswegen Faktor Mensch, Face to Face, man trifft sich ja auch, um den anderen in die Augen zu schauen und zu gucken, was ist das für ein Typ,
ja.
Ist das Bauchgefühl richtig?
Ja.
Und kann man jetzt sagen, Bauchgefühl muss man als Investor komplett ausschalten, wenn man richtige Entscheidungen treffen will. Es ist hier nur Analysis, Capital, Execution.
Ja.
Ne? Damit kommen wir weiter. Oder man sagt, ich nehme den Faktor Mensch doch ein bisschen mit rein und denke mir, nee, mit dem lieber nicht.
Ja.
Glaube ich nicht. Und ich glaube, du brauchst auch als Gründer die nicht so eine kleine Aura, ein bisschen, um die Leute mitzureißen. Ne? Wenn du selbst nicht davon überzeugt bist und das glaubhaft vermittelst, was man ja nun allein von der Körpersprache auch nicht schafft, wenn man nicht dahinter steht, dann wird es, glaube ich, schwieriger, den Weg zu gehen, als wenn man was tut, was einen erfüllt, wo man dahinter steht.
Wo wir jetzt gerade bei dem Thema, das ist ja wie, als wenn wir sozusagen hier einen virtuellen Gesprächsleitfaden folgen, mal nehmen, okay, wir sprechen über, irgendwie brauche ich ein Bauchgefühl, irgendwie muss ich da einen Typen oder auch, also wir einen Menschen, um jetzt mal bewusst ist ja, also mal geschlechtsneutral sozusagen, einem Menschen gegenüber sitzen, wo ich merke, boah, da resoniert was, da merke ich, da ist irgendwie Drive dahinter, da ist irgendwie eine Vision dahinter, alles so Dinge, irgendwie auch irgendwie mit einem Ziel, also irgendwie auch belastbar, jetzt nicht nur so ein irgendwas so, ne, Wolkenkuckucksheim würde man sagen, wo du denkst, ja, das ist natürlich alles schön und wir wünschen uns alle Weltfrieden, aber ja, wahrscheinlich wird da nicht passieren. Was aber ja völlig in Ordnung ist, dann kann man sie ja trotzdem wünschen. Also so dieses Thema zwischen ist ja manchmal auch so ein bisschen paradox. Irgendwie muss die Vision so groß sein, dass man sie eigentlich nie erreicht, und gleichzeitig muss man trotzdem irgendwie so einen Anpack haben, wo man denkt, ja, das kann irgendwie tatsächlich funktionieren. Und irgendwie gab es ja offensichtlich bei dir auch so einen Moment, wo du auf einmal gesagt hast, boah, ey, da packt mich was und ich gehe jetzt quasi aus einem Setting raus, also VC-Setting, wie auch immer geartet, vielleicht sogar in unterschiedlichen Konstellationen, Unternehmen, wie auch immer, und schließe mich jetzt einem Haufen an, wo ich sage, da hat mich irgendwas gepackt. Was hat dich gepackt bei, und ich sage es jetzt ganz offen, bei Green Flash? Was ist das?
Auch eine gute Frage. Auch Beyond KPI natürlich. Man muss irgendwie, vielleicht ist es nicht der Weltfrieden, aber überhaupt irgendwas zu tun. Ne? Und man muss ja sagen, die KPIs des Lebens shiften ja auch ein bisschen, wenn man Kinder bekommt. Mhm. Ne? Dann denkt man sich ja auch irgendwie, wie ist es eigentlich, wie geht es eigentlich weiter? Und was können wir eigentlich tun, um vielleicht ein bisschen nicht in Richtung Weltfrieden, aber vielleicht erstmal in die nachhaltige Weltherrschaft zu investieren. Und wenn wir das nicht schaffen, aus verschiedensten Gründen, dann nehmen wir uns doch zunächst das, was wir tun können. Ja? Und fangen wir mal so an, dass wir sagen, wer letzte Zeit mal hinter einem SUV an einer Ampel gestanden hat, irgendwie mit dem Fahrrad und da kam Diesel raus, eine riesige Wolke, der hat sich schon gedacht, wie kann das erlaubt sein? Ne? Das ist doch, selbst mit Schummelsoftware, ist das doch nicht euer Ernst, dass das heutzutage noch funktioniert? Jetzt hast du natürlich die anderen Seite, die brauchen, ja, okay, ich muss irgendwie zur Arbeit kommen, ich brauche ja ein Auto, alles fein. Aber diejenigen Leute, die heutzutage die Chance haben, was zu bewegen, die können ja auch irgendwie, zumindest finden sie einen Ansatzpunkt, was zu tun. Wir werden, und ich glaube, oder sagen wir mal, über die Jahre bin ich immer mehr davon überzeugt gewesen, dass ein großer Faktor, um viele Probleme, die wir auf der Welt haben, zu lösen, ist, dass wir für alle Menschen nachhaltige, saubere und möglichst kostenlose, unbegrenzte Energie zur Verfügung stellen können. Da sind wir auch noch weit von entfernt. Wir fliegen nicht mal eben kurz zum Mars und zurück. Das ist alles vielleicht nur ein bisschen, Elon Musk mag da weiter sein, aber für uns ist es noch Utopie. Aber man kann ja schon mal anfangen, was zu tun. Und Greenflash hat schon angefangen, ist mittendrin, versucht zumindest die CO2-neutrale Industrie so weit wie möglich schon jetzt umzusetzen mit den Mitteln, die es gibt. Du hattest Johann ja auch schon mal zu Gast in einem deiner Podcasts, da werdet ihr alles lang und breit diskutiert haben. Und das ist halt das Coole dabei. Die Menschen, die da sind, die sind alle motiviert, genau das zu tun, die CO2-neutrale Industrie zu erreichen. Und jetzt schon mit den Mitteln, die wir haben, das umzusetzen, was möglich ist. Und das ist halt, wenn man im Unternehmen oder wenn man was erreichen will und man verkauft es an Unternehmer, dann muss man ja einen Pitch haben, der fliegt. Und der Pitch ist nicht, du rettest die Welt, sondern der Pitch ist, wir senken deine Energiekosten signifikant. Du verdienst sogar Geld damit. Du kriegst alles aus einer Hand. Eine komplett super geile Lösung, die wir am Markt bieten können und wahrscheinlich sonst auch niemand. Und es ist alles smart miteinander vernetzt. Und das ist halt etwas, wo man sagt, das ist doch großartig, wenn man das tun kann. Das ist der eine Schritt. Und das ist eine lange Reise, es wird immer besser, es wird immer mehr angeboten. Irgendwann kommen wir dahin, dass wir wahrscheinlich die Fossilen zum größten Teil losgeworden sind, aber es gibt ja immer noch weitere Probleme und da widmen wir uns auch diesen weiteren Problemen. Wenn wir sagen, was ist eigentlich Wind, Dunkelflaute, ne? Wind weht nicht, Sonne scheint nicht, was machen wir dann? Und da gibt es ja auch so viel, was gerade passiert, total interessant. Ich habe mich auch seit früher Jugend nicht nur für die Wirtschaft interessiert, sondern auch für die nachhaltigen Energiethemen, sei es eine Biogasanlage, sei es Wind etc. etc. Bei uns in der Region in Lingen, da wo ich auch gebürtig herkomme aus dem Emsland, werden gerade Milliarden investiert in Wasserstoff. Darum herum bilden sich natürlich wieder sehr viele Unternehmen und Unternehmer, die sagen, okay, ich gründe, ich mache ein Startup, ich habe die folgende Lösung für folgendes Problem. Das nächste Problem, Energiespeicher. Wir müssen Energie langfristig lange speichern können, nicht nur kurzfristig speichern können. Auch bei diesem Thema Energiespeicher ist gerade so ein kleines Race der Startups, die darum kämpfen, die Vorherrschaft in Batteriespeicherlösungen zu finden. Sei es lange Batteriespeicher, kurze Batteriespeicher, Batterien aus Sand etc. Es ist super vielfältig. Dann das nächste Problem wieder, was ist es eigentlich mit den ganzen Lithium-Ionen-Batterien, die irgendwann mal ausgetauscht werden müssen? Wer kümmert sich darum? Das ist ja auch ein Business. Wer macht da Recycling? Wer macht neue Batterien daraus? Auch da finden wir, dass es nicht vielleicht das Kerngeschäft von uns ist, aber zumindest ein Bereich, wo wir helfen können mit der Expertise. Und da sind wir wieder beim Thema, vielleicht rundet es das Gesamtbild ab, Venture Capital, was man als Unternehmen, als Unternehmer erwirtschaftet, diese Mittel, diese Erfahrung nutzt man dann wieder, um anderen Leuten zu ermöglichen, ihren Weg zu gehen. Und da sehen wir auch künftig einen Teil der Strategie, dass wir sagen, das, was nicht Kerngeschäftsmodell ist, nehmen wir dann vielleicht über diese Förderung, Ausgründung, kleine Investments etc., widmen wir uns dem und denen zu ermöglichen, da wieder den nächsten Schritt zu gehen und so, ja, schließt sich der Kreis. Ist ein tolles Modell, ist ein toller Purpose, tolle Leute, tolle Werte. Mhm. Und man sieht auch, was passiert. Ja. Tatsächlich.
Da entstehen jetzt zwei Fragen in mir. Ich würde gerne die erste, also ich parke mal die eine, aber die erste würde ich gerne nochmal stellen. Und weil es wirklich auch jetzt vielleicht sogar erstmal hochrelevant ist, vielleicht gerade, oder auch jetzt gerade persönlich mal super interessant. Weil diese ganzen Themen, ich hatte übrigens letzte Woche auch hier den Florian Hildebrand, der auch ja da, wie ich finde, so eine flammende Rede gehalten hat und irgendwie ja auch so eine Generation ist, die so, ich finde das immer total schön auch zu hören. Wenn man fragt, wo machst du das eigentlich, dann sagt er ja, wir müssen irgendwie Hoffnung und Zuversicht. Dann denkst du, okay, ja, cool. Dann ist es manchmal so ein bisschen so, dass so gerade irgendwie politisch, ideologisch da irgendwie diskutiert wird und da gibt es so eine, zum Beispiel auch so eine Welt, so die sich gar nicht darum kümmert und sagt, ja, redet ihr mal, macht ihr mal da euren Kram, wir machen unseren Kram. Und deswegen, was ich damit meine, ist jetzt mal so konkrete Frage, weiß gar nicht, ob man die beantworten kann. Ist es so, dass die VC-Welt sowieso schon entschieden hat, das ist ein Wachstumsmarkt, da investieren wir rein und vielleicht sogar auf eine subtile Art und Weise eh schon eine Entscheidung getroffen hat und der Rest eh nur noch politische Folklore so ist und man sagt, ja, die reden da alle und ohne, dass wir es mitbekommen, vielleicht ist das auch nur mein Wunsch oder so, investieren oder gehen die großen Gelder, gehen gar nicht mehr in irgendwelche, vielleicht sogar Industrien, wo man sagt, naja, die machen jetzt 10 Jahre noch ein bisschen und so weiter, da investiere ich gar nicht mehr rein, weil es gibt, wie du ja schon sagst, einen Wachstumsmarkt, der so groß ist, also der noch gar nicht zu Ende gedacht ist. Also verstehst du die Frage? Also ist es eigentlich schon so, dass die VCs sich schon längst entschieden haben und sagen, da investieren wir rein und der Rest ist nur noch Abschöpfung, wie man das ja so nennen würde? Weiß jetzt nicht, ob wir die beantworten können, aber.
Ja, es liegt ja mal an den Leuten. Wie sind die Leute unterschiedlich incentiviert? Wo kommen die her? Was ist deren Motivation? Spielt ja immer eine große Rolle. Der Mensch ist halt ein Mensch. Der Mensch ist zum Teil anerzogen, zum Teil gelernt. Ich glaube, gerade im VC-Bereich sind doch viele sehr optimistisch, was alles angeht. Ich würde auch sagen, ich bin super optimistisch, dass wir die großen Probleme lösen können, die uns bevorstehen. Wir haben es gesehen bei Covid. Setzen wir uns mal alle 6 Monate hin, arbeiten ordentlich an irgendeinem Produkt und dann finden wir ein Produkt, um auch das zu lösen. Und trotz allem Negativen in der Welt und ich meine, jeder kennt die Geschichte so ein bisschen, Marketing, was verkauft sich? Negative Stories verkaufen sich. Muss man nochmal ganz ehrlich sagen, dass wir viel erreicht haben in den letzten Jahren und dass alles wesentlich besser geworden ist. Es muss jetzt nicht jeder selber aktiv werden und irgendwie die innere Greta Thunberg in sich channeln und rausgehen und den ganzen Tag daran arbeiten. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, jetzt gerade das Thema, was du angesprochen hast, CO2-Reduktion, dass wir CO2 aus der Atmosphäre ziehen, alle Themen, die uns bevorstehen, dass wir uns da am Ende des Tages selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen können und werden als Welt, als Gesellschaft, als Menschheit und dass wir das auf jeden Fall schaffen.
Und jetzt nochmal ganz konkret gefragt, wie gesagt, kannst du ja überlegen, ob du antwortfähig bist oder überhaupt an. Also wenn jetzt so ein VC, also ist das dann so, dass zum Beispiel VCs sich klar entscheiden, wir investieren eher in eine Art von grüner Technologie oder, also jetzt so, richtiger Case. Also da liegt jetzt hier nochmal so ein Invest, also was eher Richtung, ich nenne das jetzt mal ganz knallhart, fossile, wie auch immer, Energie ist. Und dann liegt dann grüne, weiß ich nicht, CO2, also eben jetzt mal was Greenflash macht. Also wir haben da irgendwie eine Art von, wir sind so ein Provider, wir machen das alles für dich und so weiter. Und uns völlig egal, ob du jetzt oben auf dein Dach Solarzellen setzt oder eine Wärmepumpe und so weiter. Wir rechnen dir das alles so, dass das quasi in deinem Geschäftsmodell sogar auch noch Geld verdient, jetzt mal so sehr. Oder wir ziehen CO2 aus der Atmosphäre, auch noch irgendwie anderes Geschäftsmodell. Wo würde jetzt ein VC investieren oder welches würde wo investieren, wenn ich jetzt mal so ganz offen frage? Und vielleicht kannst du ja sagen, ja, weiß ich nicht oder ja, das ist.
Ja, also ich weiß natürlich nicht, was in jedem Einzelnen vorgeht, aber grundsätzlich ist es ja so, dass es gerade in Venture Capital, Disruption, Innovation, wir bringen die Welt voran, eher das Mindset ist, in das Startup zu investieren, was nachhaltig ist. Es gibt natürlich auch Investoren, die sagen, wir sind hier auf Fossile, haben wir uns spezialisiert. Wir sehen dann auch 30 Jahre, bevor es zu Ende geht. Und der Wandel ist ja unfassbar lang. Und dann machen wir den Schwenk zur Politik. Die Politik kann ja nicht sagen, ja, natürlich ist das alles richtig, was ihr sagt. Ne? Wieso kommt aus dem Dieselauto da eine Wolke Diesel raus mitten in der Stadt? Warum brauchen wir das, wenn man auch ein Elektroauto kaufen kann? Auf der anderen Seite kannst du sagen, es kann sich halt auch nicht jeder ein Elektroauto kaufen. Oder nicht jeder kriegt ein super tolles, schönes Elektroauto von seinem Chef oder bei der Arbeit vor die Tür gestellt, sondern manche sagen, ich wohne hier in Niederober irgendwo am letzten Zipfel von Deutschland, da gibt es keine Öffis. Ne? Fahrrad ist zu weit zur Arbeit, ich will auch arbeiten und meine Kinder wollen essen. Ich musste den VW Polo jetzt hier in dritter Generation weiterfahren. Das ist natürlich durchaus ein Thema. Langfristig kommen wir dahin, man kann nicht alles verbieten. Die Politik kann auch nicht alles verbieten. Wäre natürlich schön, wenn die sagen, nee, Fossile machen wir nicht mehr, Kernkraftwerke schalten wir ab. Ist ja auch teilweise passiert, dass wir da schon sind, aber es braucht halt alles auch Zeit. Und in der Zeit ist es dann auch so, da wird natürlich Innovation befeuert. Die langfristig denkenden Investoren werden natürlich sagen, wo stehen wir denn in 30 Jahren? Was machen wir denn da? Was funktioniert denn da? Da kann man sich jetzt noch 12-mal aufregen, dass der Atomstrom nicht mehr kommt. Aber dann, wir kommen dann da nur hin zu diesem Punkt, wenn wir sagen, die Lösung, die wir entwickeln, die Lösung, die wir anbieten, ist am Ende die günstigere Lösung. Und wenn die günstigere Lösung, die der Unternehmer kauft, weil es für ihn eine sinnvolle Entscheidung ist, die zu kaufen, dann auch noch die nachhaltige ist, ist ja super.
Ja, ja. Ja, also genau, das war so die eine Frage. Jetzt, die nehme ich aber direkt, weil du auch sagst, sinnvolle Entscheidung. Jetzt habe ich auch schon verstanden. Also du hast irgendwie für dich, ich weiß gar nicht genau, vor ein paar Monaten, glaube ich, ja, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Ich wechsle zu die Seiten dann oder wie auch immer, wie betrachtest du das eigentlich? Aber irgendwie
Genau, bei Greenflash einzusteigen, wir haben schon gehört, du sagst irgendwie coole Leute, Purpose und so weiter an einem Thema, wo ich sowieso auch irgendwie eine hohe Affinität zu habe oder wo ich einen Beitrag leisten möchte, ist ja auch so ein wichtiges Thema. Mhm. Aber jetzt mal, wie seid ihr über den Weg, also ich weiß nicht, vielleicht sogar in Person, wer ist dir da über den Weg gelaufen, dass du gesagt hast, da gehe ich jetzt hin?
Oh ja, sagen wir mal so, ich durfte schon in meiner Beratertätigkeit das Unternehmen von Stunde 1 an begleiten.
Ah, okay.
Hatte das Glück, dass wir uns relativ schnell getroffen haben, ich dann die ersten Themen gesellschaftsrechtlicher Art machen durfte, ein kleiner Teil auch war, von außen betrachtet habe und schon damals gedacht habe, wow, ja, da entsteht was, da passiert was, der Purpose ist gut, die Leute sind super, es wird halt Wert auf die Werte, auf die Vision gelegt, die meiner Meinung nach auch die richtigen sind. Und da konnte ich mich von Anfang an sehr gut mit identifizieren. Und deswegen war es kein Thema, als ich überlegt habe, also ich war kurz davor, die Seiten zu wechseln in ein anderes Gebiet, eher klassisches Venture Capital Business. Und bis ich dann mit Johann, dem Gründer, gesprochen habe und wir uns überlegt haben, nee, da gibt es wahrscheinlich noch eine bessere Alternative.
Was ist denn die bessere Alternative? Deswegen jetzt mal so ein bisschen den Flieger auf die Landebahn bringen, okay. Das habe ich ja verstanden, also Ingenieurswissenschaften war jetzt nicht das, wo du gesagt hast, da zieht es mich hin. Ich weiß nicht, technischer Vertrieb bei Greenflash ist wahrscheinlich auch nicht so direkt, was auf deiner JD, wie man heute sagen würde, steht. Also ganz konkret, was machst du denn da und was ist denn zum Beispiel auch da? Vielleicht steckt da auch eine Vision drin, so mit deiner Rolle oder auch hinzu kommt das Erste, was man ja daraus ablesen kann, ist, es gab offensichtlich einen signifikanten Wachstum, dass so Menschen wie du, also nicht nur dich entschieden haben, sondern dass da auch was liegt jetzt, was du tun kannst. Also
ja, durchaus, natürlich.
Was ist denn so eine Vision deiner Rolle, was, wie auch immer die jetzt gerade beschrieben wird?
Gott, Vision meiner Rolle ist, zuerst mal bin ich General Counsel bei Greenflash, kümmere mich um die rechtlichen Themen, Aufbau der Rechtsabteilung, super interessantes Thema, macht einen riesigen Spaß. Und auf der anderen Seite, wie ich eben beschrieben habe, wir werden künftig durchaus uns mit Themen befassen, die in Richtung gehen, klassisch, wie wachsen wir weiter? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man wächst. Man kauft zu, man spaltet ab, man nettet zu, neue Geschäftsbereiche. Und da muss man halt jedes Mal auch die Entscheidung treffen, welcher Geschäftsbereich ist denn überhaupt einer, der relevant ist, der zum Kerngeschäft gehört. Was ist etwas, was man an Unternehmen oder als Konzern selbst gar nicht betreibt, was outgesourced wird? Und da habe ich in den letzten Jahren natürlich das große Glück gehabt, dass ich für viele Unternehmen bereits so Innovationseinheiten aufbauen durfte, begleiten durfte, Investments machen durfte, viel mit den Investments in Venture Capital Fonds mich beschäftigen durfte und auch sonst die ganze Kette gesehen habe. Auf der einen Seite Investoren beraten durfte, die in Startups investiert haben, auf der anderen Seite Gründer beraten durfte, die Geld von Investoren genommen haben. Und so hat man die ganze Kette gesehen, mal durchexerziert. Und was ich ganz spannend fand dabei, waren immer diejenigen, die so ein bisschen sagen, okay, wir haben eine Idee, wir können es selbst nicht machen, wir gründen etwas aus, wir suchen uns ein Team, das es macht, wenn es niemanden gibt, der schon dabei ist, den man unterstützen kann und dann bauen wir die ein oder andere Opportunität noch selbst auf. Und das, glaube ich, ist ein großes Thema, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt und da habe ich richtig Bock drauf.
Was heißt denn, wir bauen eine Opportunität auf? Also ich weiß nicht, gibt es da schon eine Idee? Also was würde das bedeuten jetzt? Also jetzt ja mal durch die Greenflash-Brille gesprochen oder ist das was so geheim oder irgendwie so, wo...
Ja, überhaupt nichts geheim. Gar nichts ist geheim, alles ist transparent. Das ist, wie ich gesagt habe, wir sind gerade angefangen, wir sortieren uns, wir haben eine Idee. Es gibt einen riesigen Markt, es gibt tolle Unternehmen im nachhaltigen Energiebereich, es tut sich so viel, wir sondieren und dann werden wir genau das tun, was ich gesagt habe. Diejenigen Themen, die für Greenflash interessant ist, vielleicht versuchen irgendwie zu integrieren. Die Themen, die selbst nicht darstellbar sind, nach außen verlagern.
Okay. Also damit höre ich sozusagen, und das ist ja eigentlich auch so super beeindruckend, weil ich glaube, wenn man jetzt mal zurückgeht, kannst mich gerne korrigieren, also weiß nicht, Greenflash gibt es so in der Form vielleicht seit 4-5 Jahren, also ungefähr, oder?
Ja, noch nicht lange, gerade 4.
Genau, also deswegen, das ist ja dann vielleicht umso beeindruckender, das ist ja nicht nur an der Stelle dann, sag ich mal, an sich schon, und das kann ich so aus dem Gespräch auch nochmal abrufen, ja schon auch irgendwie schnell und gleichzeitig doch irgendwie gesund und auf eine gewisse Art und Weise organisch gewachsen. Gut, also da gibt es immer ein paar Schleifen, die muss man drehen, so ist es halt. Und gleichzeitig ja jetzt schon an so einem Punkt zu stehen, eigentlich über das klassische Geschäftsmodell sozusagen hinauszudenken und zu überlegen, wie können wir sogar ja schon auch mal eine andere Rolle annehmen, ist ja eigentlich auch schon dann mehr als beeindruckend, muss ich ja sagen. Weil das ja auch, vielleicht ist das ja sogar auch ja Teil einer Visionsfähigkeit, so würde ich das ja sogar mal schreiben, sowas schon auch jetzt mitzudenken. Und gleichzeitig, und da machen wir uns auch nichts vor, ja auch Kernbusiness und so weiter immer noch eine hohe Relevanz hat und irgendwie zu überlegen, wie bauen wir das weiter aus.
Ja, genau. Ich meine, wir haben es schon mehrfach angesprochen. Unbedingt den Podcast vom Johann hören, wo er ganz genau erklärt, was er macht. Es ist unfassbar beeindruckend, was er in so jungen Jahren, in so kurzer Zeit aufgebaut hat. Und über allem schwebt natürlich der Purpose, das Ziel, die Vision der CO2-neutralen Industrie. Da wollen wir hin. Da machen wir heute schon was. Man kann ja immer überlegen, ich wiederhole mich jetzt auch ein bisschen, wenn ich sage, unbegrenzte Energie für alle, da sind wir noch nicht, aber was können wir denn heute tun? Und wir tun, was wir heute schon tun können, und wir haben natürlich auch die Brille auf, was tun wir denn nächstes Jahr und übernächstes Jahr und wie schnell können wir dahin kommen zu dem, was wir eigentlich wollen, nämlich dass es diese kostenlose, unbegrenzte Energie und Lösungen für alle auf der Welt gibt. Hm. Und das ist ein weiter Weg, aber bevor wir jetzt da sitzen und überlegen, wann ist es denn soweit, fangen wir schon an mit dem, was wir tun können heute. Und das ist die CO2-neutrale Industrie, und da haben wir, glaube ich, schon ein großes Stück geschafft. Und es ist noch viel zu tun.
Da würde ich jetzt auch sagen, wie du auch schon sagst, dem ist gerade nichts hinzuzufügen. Also zumal, ja, vielleicht haben wir das ein oder andere zweimal gesagt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir irgendwie Dubletten produziert haben, sondern irgendwie manchmal immer einen anderen Kontext gesetzt haben. Deswegen so zu dem Aufgreifen, was du gesagt hast, was gäbe es jetzt noch zu tun? Also dann gäbe es jetzt für mich nur noch zu tun, dir zu danken für deine Zeit. Wie ich finde, ein total spannendes Gespräch. Also ich habe tatsächlich auch, das darf ich sogar mal ganz offen sagen, das eine oder andere gerade so ein bisschen glatt gezogen. Also so mein, ich sagte ja am Anfang etwas provokativ und polemisch über VCs gesprochen. Also ach, da nochmal mehr zu kriegen, ja, da ist irgendwie gar nicht nur KPIs, sondern da ist eben auch so ganz viele andere Frequenzen, die eine super große Rolle spielen. Das mag für dich oder für Menschen, die da unterwegs sind, völlig klar sein. Ich glaube manchmal, vielleicht für andere nicht, weil es gibt ja manchmal auch so Close-Shop-Veranstaltungen, wo man dann von außen drauf guckt und dann entstehen halt viele Projektionen. Und irgendwie, wenn man mal nachfragt, merkt man, ist gar nicht so. Und irgendwie hatte ich da so den einen oder anderen Moment gerade. Deswegen vielen Dank, lieber Johannes. Wie gesagt, nochmal für deine Zeit und alles Gute auch privat.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte, Stefan.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.